Gut, jetzt zum Endspurt gehen wir an den Ende des Jakobusbriefes. Und ihr merkt, wir haben viel mehr ausgelassen in dem Jakobusbrief, als wir besprochen haben. Also es war wirklich nur ein bisschen Kratzen am Jakobusbrief. Aber ich hoffe, dass euch diese Vorträge auch ermutigen, den Jakobusbrief selbst durchzulesen und da viele Entdeckungen zu machen. Das vierte Thema, Krankenstand auf der Baustelle. Was bedeutet Krankheit? Bedeutet krank geschrieben zu sein, dass man abgeschrieben ist? Bedeutet Krankheit, dass man die Baustelle verlassen sollte, dass man einfach nicht mehr qualifiziert ist? Und da gibt es ja auch die interessantesten und verrücktesten Theorien, bis dahin, dass ein Christ nicht krank sein darf, weil Christus doch unsere Krankheiten getragen hat, Jesaja 53. Und wenn er sie getragen hat, das heißt also, dann gibt es keine Krankheiten mehr für uns. Und wenn du Krankheit bist, dann ist es, weil du zu wenig glaubst. Ich kenne einen Bruder, einen lieben Bruder, der jetzt etwas über 80 ist, der Parkinson hat und Medikamente genommen hat. Und dann irgendwann hat er sich gedacht, das ist Kleinglaube, dass ich Medikamente nehme. Und dann hat er die Medikamente abgesetzt. Und er hat geglaubt, dass er geheilt wird. Und es ist nur umso schlimmer geworden. Und irgendwann hat er die Medikamente wieder genommen. Und er zittert natürlich. Aber er sagt, ich zitter nicht mehr. Ich bin gesund. Ich muss es nur glauben. Der Teufel, der lässt mich jetzt zittern, obwohl ich nicht mehr zittern muss. Und ihr merkt, da kann man so in die Ecke getrieben werden, wenn man nicht die richtige biblische Sicht zur Krankheit hat. Und Jakobus spricht deswegen am Ende seines Briefes das Thema Krankheit an. Und er fragt erstmal schon fast provokativ, ist jemand krank unter euch? Na, was soll man darauf antworten? Wenn ich jetzt euch fragen würde, ist jemand krank unter euch? Natürlich sind doch manche krank. Aber wie gehen wir damit um? Was sollen wir mit Krankheit tun? Was will Gott uns damit sagen? Ist Krankheit eine Botschaft, die Gott an uns hat? Bedeutet Krankheit, dass ich mit Gott nicht in Ordnung bin? Dass ich zu wenig Glauben habe oder dass ich ungehorsam gewesen bin? Wie habe ich Krankheit zu interpretieren, damit ich weiß, wie ich mit Krankheit umzugehen habe? Jakobus spricht dann davon in Jakobus 5, 14 bis 16. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Wie passt Krankheit in Gottes Handeln mit seinen Kindern? Und da werden wir jetzt einige Beobachtungen machen. Wir sind damit noch im Vorfeld von unseren Versen. Wenn wir diese Beobachtungen abgeschlossen haben, dann haben wir den richtigen Kontext geschaffen, um diese Verse dann auch uns eingehender anzuschauen. Die erste Beobachtung, die wir machen, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen: Krankheit ist Bestandteil einer gefallenen Menschheit. Krankheit ist Folge des Sündenfalls. Krankheit ist der mühsame Weg zum Tod, das schmerzhafte Präludium zum unausweichlichen Hauptthema Tod. Also Krankheit gehört in den Kontext des Todes. Und so wie der Tod unausweichlich ist, es sei denn, der Herr kommt und wir werden entrückt und die Hoffnung dürfen wir haben. Aber wenn der Herr verzieht, dann werden wir alle sterben. Und der Weg zum Sterben, für den gibt es einen Namen. In aller Regel ist das nämlich Krankheit und zunehmende Krankheit. In Jesaja 53 heißt es, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten seiner nicht. Doch wahrlich, unsere Krankheit trug er und unsere Schmerzen lud er auf sich. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und geplagt. Warum trug das Lamm Gottes auch unsere Krankheiten, weil er gekommen ist, um unsere Sünden zu tragen? Und weil das in einem engen Zusammenhang steht, den wir aber dann etwas später in dem Vorhang noch ein bisschen aufdifferenzieren werden. Weil man kann nicht sagen, jede Krankheit ist ganz konkret wegen einer konkreten Sünde. Aber grundsätzlich kann man sagen, und die Bibel sagt, Krankheit hängt zusammen mit Sünde und Krankheit führt zum Tod. Aber er wurde durchbohrt, heißt es dann weiter in Jesaja 53, um unserer Übertretung willen. Und hier wird jetzt ein Zusammenhang hergestellt zwischen Krankheit und Übertretung. Zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und deswegen trug er auch unsere Krankheit, weil unsere Schuld auf ihm liegt. Also Tod, Krankheit, Sünde, Schuld, körperliche Heilung und geistliche Heilung, das ist Vergebung, sind Themen, welche die Bibel miteinander grundsätzlich in Beziehung setzt. Der Tod ist der letzte Feind. Das sagt uns die Bibel. So lesen wir es in 1. Korinther 15, 26. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Aber ist der letzte Feind. Vorher fallen schon andere Feinde. Vorher werden andere Feinde weggenommen. Du hast vielleicht den Feind der Bitterkeit, dass du immer wieder mit Bitterkeit zu tun hast. Und da ist die Verheißung, wenn du das dem Herrn auslieferst, wenn du es auch immer wieder bekennst, dann wird der Herr auch diesen Feind wegtun. Aber dann wartet der nächste Feind auf dich. Auch den wird er wegtun. Aber einen Feind, den hebt er sich bis zum Schluss auf. Das ist der letzte Feind. Das ist der Tod. Und was sind die Waffen des Feindes? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. 1. Korinther 15, 56. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so wie ein Skorpion einen sticht, und dann hat man das Gift in sich, aber man fällt nicht tot um, sondern das Gift breitet sich aus. Es breitet sich langsam im Organismus aus und führt erst nach langen Schmerzen zum Tod. Vom Feind sind wir gebissen worden. Der Tod steckt schon in uns. Aber wir sterben noch nicht sofort. Aber er breitet sich aus. Und er führt zu Schmerzen. Und die artikulieren sich natürlich. Dann irgendwann kommt der erste Gichtanfall und Arthritis und Rheuma und das Herz fängt an zu stolpern und Magenbeschwerden und eins kommt zum anderen und zum Schluss kulminiert das, bis der Körper es irgendwann nicht mehr aushält und das Herz aufhört zu schlagen. Es ist der Tod, der in uns wirkt und in der Krankheit sich Stück für Stück äußert. Ich erinnere mich, ich war vor Jahren in Indien gewesen und da war ich in einem Dorf gewesen und da haben mir Geschwister ein ganz bewegendes Zeugnis erzählt, wie Gift wirkt. Da ist nämlich eine Schwester, die ist aufs Feld gegangen und ist von einer Schlange gebissen worden. Und da hat sie gewusst, ich habe den Tod in mir. Und sie ist nicht panisch geworden, sondern da war ein Stein gewesen, da ist sie vor dem Stein gekniet und hat gebetet. Und so ist sie gestorben. Und so hat man sie gefunden. Das Gift breitet sich langsam aus. Es wirkt nicht sofort, unmittelbar. Es wirkt und irgendwann endgültig. Aber es gibt ja noch Gelegenheit, damit umzugehen und richtig darauf zu reagieren, in Panik zu verfallen und zu versuchen, ins Dorf zurückzulaufen und einen Arzt zu rufen oder eben bei dieser Schwester sich niederzuknien, wahrscheinlich ihre Lieben dem Herrn noch anzubefehlen und dann heimzugehen. Das Gift breitet sich langsam aus und führt erst nach langen Schmerzen zum Tod. In 1. Mose lesen wir, und Jahwe Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum mit der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn an welchem Tag du davon isst, wirst du gewiss sterben. Aber sie sind doch nicht gestorben. Aber die Gewissheit des Todes ist eingetreten. Und ein Prozess wurde in Gang gesetzt, der seitdem wie eine Schweizer Uhr tickt. Und Schweizer Uhren ticken genau. Und du kannst es nicht aufhalten. Und seitdem ist der Tod da und wir werden gewisslich sterben. An welchem Tag du davon isst, wirst du gewiss sterben. Man könnte auch sagen, ab dem Tag, an dem du davon isst, wirst du gewiss sterben. Der lange, schmerzhafte Prozess, der zum Tod führt, nämlich Krankheit, begann beim Sündenfall. Und das Gift des Todes, das ist Trennung von Gott und damit Trennung vom Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Sünde trennt von Christus, Sünde trennt von Gott und damit vom Leben. Und deswegen ist Sünde todbringend. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter die Bäume des Gartens. Sie waren mit einem Mal, ab dem Augenblick waren sie getrennt von Gott und damit waren sie getrennt von der Quelle des Lebens. Und Gott, der Herr, sprach, nun soll der Mensch nicht auch noch seine Hand ausstrecken und vom Baum des Lebens nehmen und essen und ewiglich leben. Deswegen schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden und er vertrieb den Menschen. Und er ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern mit dem gezückten flammenden Schwert, zu bewahren den Weg zum Baume des Lebens. Und diese seit der Abwendung vom Gehorsam Gott gegenüber keimt der Same des Todes in uns. Es wird ein Samenkorn in uns hineingelegt und je älter wir werden, desto mehr reift dieses Samenkorn aus. Desto mehr Raum nimmt es in uns ein, in unserem Organismus. Physisch ändert sich das, äußert sich das im Zellverfall, im Abbau gesunder Zellen in Krankheit. Und da ist etwas, was ich vorher auch gar nicht so gewusst habe, nämlich der schleichende Tod, der konstituierend zu unserem Leben ab dem Augenblick der Schöpfung dazugehört. Das ist ganz interessant. Die Forschung, die kann so vieles entdecken heutzutage. Und wenn man sich so ein kleines Menschlein anschaut, und man kann ja heutzutage schon ganz tolle Bilder von so einem kleinen Menschlein machen, da stellt man sehr bald fest, dass noch vor der Geburt der Tod einzieht. Nämlich noch vor der Geburt sterben zum Beispiel die Häute zwischen Fingern und Zehen ab. Am Anfang, das sind zwischen den Fingern Häute, und wenn das kleine Kind dann auf die Welt kommt, sind die Häute nicht mehr da. Was ist mit denen passiert? Die sind gestorben. Da sind Zellen gestorben, also noch bevor der Mensch das Licht der Welt erblickt, ist der Tod schon eingezogen in seinen Organismus. Von der ersten Sekunde an begleitet den Menschen der Tod als ein kontinuierlicher, stiller Begleiter. Oder nicht nur die Haut zwischen den Fingern zeigt das, sondern auch das Auge, wie das beschaffen ist. Das Auge, das ist erst einmal trüb und dann wird es klar. Und die ursprüngliche Hautschicht über den Augen, die muss erst absterben, bevor das kleine Menschlein klar sehen kann. Also damit man klar sieht, damit eine Steigerung der Lebensqualität erlebt werden kann, muss erst mal etwas absterben. Deswegen ist es Unsinn, wenn wir Christen meinen, wir müssen den Tod negieren und alles, was mit Krankheit zu tun hat, sondern seit dem Sündenfall ist das Prinzip des Todes eingebaut in unser Leben und bestimmt auch die Entwicklung unseres Lebens. Und da gibt es erstaunliche Fakten, nämlich das Bauprinzip Überfluss auch im Gehirn. Pro Minute entstehen über 500.000 Nervenzellen. Pro Minute. Also so schnell könnt ihr nicht zählen, wie die Nervenzellen entstehen. In Spitzenzeiten werden in bestimmten Hirnregionen 1,8 Millionen Synapsen pro Sekunde hergestellt. Was für ein wunderbarer Gott. der das geschaffen hat, in einer unglaublichen Geschwindigkeit. 1,8 Millionen Synapsen, Übertragungsstellen, innerhalb einer Sekunde. Aber je nach Hirnregion gehen zwischen 35% und 80% der Nervenzellen zugrunde. Das große Sterben im Nervensystem beginnt schon in den ersten Wochen der Entwicklung und hält bis weit nach der Geburt an. Wenn der Säugling also das erste Mal das Licht der Welt erblickt, hat sein Organismus schon Millionen von Zellen in den Tod geschickt. Damit gehört der Tod zu unserem Leben. Von ersten Augenblick an. Der Tod ist schleichend und er manifestiert sich auf ewig. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde kehrst, von der du genommen bist. Denn du bist Staub und kehrst wieder zum Staub zurück. Das wird schon dem ersten Menschen gesagt. Der erste physische Tod beginnt beim Embryo und er kulminiert im Verfall des Leichnams im Grab. Also der physische Tod, unser physischer Tod, der beginnt bei uns als Embryo und er kulminiert dann eigentlich, wenn wir dann ins Grab gelegt werden und unser Körper zerfällt und zu Humus wird. Wie passt Krankheit in Gottes Handeln mit seinen Kindern zusammen? Die zweite Beobachtung, die wir machen. Krankheit und Tod, das ist so normal, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde in der Bibel grundsätzlich vorausgesetzt, aber nur selten thematisiert oder explizit erwähnt wird. Im Alten Testament wird es manches Mal erwähnt, öfters als im Neuen Testament und im Alten Testament dann eher kollektiv gemeint als Strafe für das ganze Volk Gottes. Das sagt Gott nämlich seinem Volk, wenn ihr ungehorsam seid, dann kommen Krankheiten und schließlich bis hin zum Tod. Werdet ihr mir aber nicht folgen, 3. Mose 26, und nicht alle diese Gebote erfüllen, und werdet ihr meine Satzungen verachten, und wird eure Seele gegen meine Rechte einen Widerwillen haben, dass ihr nicht alle meine Gebote tut, sondern meinen Bund brecht, dann werde ich euch heimsuchen mit Schrecken, so will auch ich euch solches tun. Ich will Schwindsucht und Fieberhitze, davon die Augen matt werden und die Seele verschmachtet senden. Es gibt auch individuelle Beispiele von diesem Zusammenhang. Denken wir an Davids und Bathsebas Kind. Eine unmittelbare Folge von Sünde ist der Tod des Kindes. Es musste sterben. Da lesen wir: Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Geschichte Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren ist, gewisslich sterben. Und Nathan ging heim, aber der Herr schlug das Kind, welches das Weib Urias dem David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Oder ein anderes individuelles Beispiel, das ist der König Jehoram, dem der Tod angekündigt wird. Es kam aber ein Schreiben zu ihm von dem Propheten Elia. Das lautete also: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Weil du nicht gewandelt bist in den Wegen deines Vaters, Josaphat, und verführst Juda und die Bewohner Jerusalems zur Abgötterei. Siehe, darum wird der Herr eine schwere Plage über dein Volk verhängen, auch über deine Kinder, deine Frau und alle deine Habe. Du aber wirst viel zu leiden haben an einer Krankheit in deinen Eingeweiden, bis deine Eingeweide infolge dieser Krankheit nach und nach heraustreten werden. Und nach alledem schlug ihn der Herr in seinen Eingeweiden mit einer unheilbaren Krankheit. Und solches währte 2 Jahre. Als aber nach 2 Jahren seine Eingeweide austraten infolge seiner Krankheit, starb er unter argen Schmerzen. Hier sehen wir beides. Krankheit als der schmerzhafte Weg zum Tod. Aber gleichzeitig, Gott sagt ja ausdrücklich 2 Jahre, gleichzeitig Krankheit als der potenzielle Weg zurück zu Gott. Indem ich darüber reflektiere, will Gott mir vielleicht etwas sagen durch diese Krankheit. Gott kündigt die zum Tode führende Krankheit als göttliche Reaktion auf die Sünde durch einen Brief an, um den König auf dem Krankenbett 2 Jahre lang zur Buße zu bewegen. Aber er hat sich nicht bewegen lassen. Also Krankheit als Weckruf zur Buße. Und es ist interessant, warum Luther gebetet hat. Luther betet um Bewahrung vor einem plötzlichen Tod. Darum hat er gebetet, dass er nicht einfach tot umfällt. Heutzutage machen wir es umgekehrt. Wir beten darum, ich glaube auch viele Christen beten darum, ach wäre schön, wenn einfach eines Tages von einer Sekunde auf die andere hört das Herz auf zu schlagen und ich muss nicht noch groß leiden. Ich weiß nicht, ob das das richtige Gebet ist. Sondern wenn der Herr es zulässt, dass wir einfach schwächer und gebrechlicher werden und die Krankheiten zunehmen, das bedeutet doch, dass wir mehr und mehr Gelegenheit haben, einfach Dinge im Angesicht oder vor Gottes Angesicht zu reflektieren und in Ordnung zu bringen. Und Gott hat das Gebet von Martin Luther erhört. Es ist eigentlich sehr bewegend, wie Martin Luther gestorben ist. Er kam ja aus der Grafschaft derer von Mansfeld und war sowas wie deren Hausseelsorger gewesen. Und eines Tages hatten mal wieder die Alten und die Jungen im Hause Mansfeld richtig Krach miteinander und haben Martin Luther gerufen. Und Martin Luther ist hingefahren, um Seelsorge zu üben. Und auf dem Heimweg, es war schlechtes Wetter, da hat er eine Lungenentzündung bekommen und ist nicht mehr bis nach Hause gekommen, sondern ist dann unterwegs gestorben. Aber der Herr hat sein Gebet erhört. Er ist nicht einfach vom Pferd gefallen, sondern er ist krank geworden mit einer Lungenentzündung und konnte so reflektieren, dass seine letzten Worte waren, wir sind allzumal Bettler. Das sind die letzten Worte, die von ihm dokumentiert sind. Und da merkt ihr, Gott hat mit dieser Krankheit als Präludium zum Tod erreicht, wozu er sie zugelassen hat. Nämlich, dass man darüber nachdenkt, wie stehe ich vor Gott? Und Martin Luther ist gestorben als ein Bettler von Gott, der von sich nichts und von Gott alles erwartet und dankbar in Empfang nimmt.
Wenn man trotzdem mit Gott geht, und wie zum Beispiel der Timotheus, der war ja krank. Und Paulus sagt, trink ab und zu Rotwein, weil das gut ist für dein. Und wie viele Prediger und wie viele Missionare sind schwer krank und tun ihren Dienst und die können ja nicht alle in der Finsternis wandern.
Genau.
Also, nee, ich mein, also das war schon richtig, was du sagst, aber ich finde, das muss man auch beleuchten.
Genau, dankeschön, du bist mir zuvor gekommen. Das kommt dann ganz bald, aber macht gar nichts. Es ist gut, wenn er so Fragen zwischendurch stellt, weil es soll ja auch nicht unbalanciert sein. Wir sind jetzt bei grundsätzlichen Beobachtungen und je mehr von den Beobachtungen wir haben, also wir schlagen im Prinzip jetzt lauter so Zaunpfosten ein. Und dann hinterher, dann können wir den Zaun daran spannen. Und dann haben wir ein abgegrenztes, überschaubares Territorium. Aber vielen Dank. Da kommen wir jetzt auch bald hin. Die dritte Beobachtung, die wir machen, nämlich Krankheit ist eine von Paulus als normal empfundene Begleiterscheinung im Leben eines hingegebenen Christen. Und da sind wir bei Paulus selbst, der selbst krank gewesen ist. Und damit ich mich der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen möchte. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Er hat einen Pfahl im Fleisch gehabt, im Körper. Es muss ein körperliches Gebrechen gewesen sein. Und er wäre so gerne losgeworden, damit er dem Herrn mehr und besser und schneller und effektiver dienen kann. Aber der Herr hat mir gesagt, Schnelligkeit, Effektivität, Rationalität ist nicht alles in meinem Reich, sondern ich möchte auch an dir arbeiten. Und du bist ein besserer Diener, wenn du aus der Gnade lebst. Und die erlebst du da, wo ich einfach den Stachel jetzt in deinem Fleisch drinnen lasse. Oder jetzt das Beispiel, was du eben erwähnt hast, nämlich die Empfehlung, ab und zu ein wenig Rotwein zu trinken. Trinke nicht mehr bloß Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deiner häufigen Krankheiten. Paulus sagt zu dem Timotheus nicht, Timotheus, du musst mehr glauben. Er fragt auch nicht, obwohl ein grundsätzlicher Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit besteht, fragt Paulus jetzt nicht, Timotheus, was ist denn verkehrt in deinem Leben? Hast du heute schon stille Zeit gemacht? Bist du freundlich zu den Gemeindegliedern? Hast du vielleicht einen älteren Bruder harsch angefahren? So könnte er ein paar diagnostische Fragen stellen, um dem auf den Grund zu kommen. Tut er aber nicht, weil er es einfach als gegeben annimmt, dass auch Diener Gottes sowas erleben. Jeder Christ erlebt Krankheit und es ist eine ganz natürliche Erscheinung. Oder in Philipperbrief, doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der euch auch als euer Gesandter und Diener meiner Not mir zu Hilfe kam, zu euch zu senden. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank gewesen sei. Er war auch wirklich todkrank. Aber Gott hat sich seiner erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit um die andere hätte. Desto schleuniger habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. Der Epaphroditus, der ist immer kränker geworden. Paulus musste dem zuschauen. Und er ist immer trauriger geworden darüber. Und Gott hat es nicht einfach sofort weggenommen, sondern er hat es zugelassen, bevor er dann zum Schluss eingegriffen hat. Aber er hätte auch nicht unbedingt eingreifen müssen. Er hätte den Epaphroditus auch sterben lassen können. Dann die vierte Beobachtung, die wir machen. Das Neue Testament ermutigt nicht und fordert nicht bei anderen konkret nach Sünden als Krankheitsverursacher zu suchen. Das kann ganz, ganz herzlos sein. Wenn jemand schon krank ist, dass dann andere Geschwister kommen und sagen, was hast du verkehrt gemacht? Welche Sünde hast du getan? Das ist ein herzloses Verhalten. Und das Neue Testament ermutigt nicht dazu. In Johannes 9, Vers 3 lesen wir auf die Frage, die gestellt wird, wer hat denn gesündigt, dieser oder seine Eltern? Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Jesus blockt die Frage nach einer konkreten Sünde als Ursache für eine konkrete Krankheit einfach ab. Also wir sollen nicht bei anderen nach diesem Zusammenhang von Sünde und Krankheit suchen. Die fünfte Beobachtung, gleichwohl, erwähnt das Neue Testament die Möglichkeit, dass Christen erkranken, nicht nur an den grundsätzlichen Folgen der Sünde, sondern Gott kann Krankheit zulassen oder auch senden, um Christen auf konkrete Sünde in ihrem Leben hinzuweisen, so wie das der König Joram da der Fall der gewesen ist. Da haben wir 1. Korinther 11 im Zusammenhang mit dem Brotbrechen. Da wird so ein Zusammenhang eindeutig hergestellt. Deshalb sind unter euch auch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Werden wir aber vom Herrn gerichtet, so geschieht es zu unserer Züchtigung, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Also Gott kann Krankheit durchaus auch als Züchtigung zulassen, weil wir Sünde nicht in Ordnung bringen. Und aus dem Grund haben wir dann auch 1. Korinther 5, dieser schwerwiegende Fall von großer moralischer Sünde. Denn ich, schreibt Paulus, der ich zwar dem Leibe nach abwesend, dem Geiste nach aber anwesend bin, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, welcher solches begangen hat, beschlossen, im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Gebet sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, den Betreffenden, dem Satan, zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn Jesus. Und offensichtlich bedeutet dieses dem Satan übergeben, Paulus hat das hier getan, offensichtlich bedeutet das auch, dass man ganz bewusst demjenigen, der so gesündigt hat, bewusst macht, du hast nun nicht mehr den Schutz Gottes. Und du bist auch Krankheit in besonderem Maße preisgegeben, aber es ist ein züchtigendes Handeln. Alle anderen Mittel haben versagt. Der junge Mann hat sich offensichtlich nicht zurechtbringen lassen, die Gemeinde hatte da auch versagt, sie hatte das zu lange geduldet. Aber Gott hat ja andere Mittel, um uns zurechtzubringen. Da hat er die Bibel, da hat er die Geschwister in der Gemeinde, die mich auf Sünde ansprechen. Das sind alles Mittel, damit ich Dinge in Ordnung bringe. Aber wenn das alles nichts fruchtet, dann fährt Gott die schwereren Kaliber auf und dann zieht er seinen Schutz zurück und dann sind wir Krankheitskeimen und allem Möglichen schutzlos preisgegeben, damit wir endlich zur Vernunft kommen. Dann die nächste Beobachtung, die sechste Beobachtung. Wir sollen nicht bei anderen nach einem möglichen Kausalzusammenhang suchen. Aber das Neue Testament ermutigt uns bei uns selbst und nur bei uns selbst nach einem möglichen Kausalzusammenhang zu suchen. Lukas 13 oder jener 18, auf welche der Turm in Siloam fiel und sie tötete. Meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle gleicherweise umkommen. Oder Jakobus 5 eben, wo wir aufgerufen werden, da werden wir nachher noch hinkommen, weil das ja der Ausgangspunkt ist, wenn wir krank sind, dass wir unser Leben auf Sünde abklopfen. Dass wir uns einfach fragen, Herr, warum lässt du das zu? Sind da Dinge in meinem Leben, auf die du mich aufmerksam machen willst? Und ich bin nicht darauf aufmerksam geworden, als es mir gut ging. Da war ich guter Laune und da habe ich auf die Kleinigkeit nicht geachtet. Da kann man auch mal ungerade gerade sein lassen. Aber jetzt funktioniert das nicht mehr. Und vielleicht lässt du die Krankheit zu, dass ich jetzt mal die Gelegenheit habe, mein Leben mehr zu durchforschen. Und wenn man krank ist und im Bett liegt, dann hat man Zeit. Wenn man im Beruf ist, in der Arbeit und so, dann bleibt ja viel weniger Zeit, um auch mal das eigene Leben abzuklopfen. Aber wenn man im Bett liegt und da nicht rauskommt, dann kann man durchaus mal sein eigenes Leben abklopfen. Und das ist wahrscheinlich die sinnvollste Nutzung von Krankheitszeiten. Die siebte Beobachtung, die vorletzte. Solche Art praktizierte Krankenheilung, wie in Jakobus 5, geschieht in der Gemeinde, nicht in außergemeindlichen Veranstaltungen, sondern durch das Gebet der Ältesten, nicht durch das Gebet von Reisenden oder reißenden Brüdern oder Heilern. Und das ist wichtig, weil Geschwister, gerade aus charismatischen Kreisen, berufen sich ja gerne auf Stellen aus den Evangelien oder der Apostelgeschichte. Aber wir haben nur in Jakobus 5, nur dort, die einzige konkrete Anweisung an die Gemeinde Jesu Christi, wie mit Krankheit umzugehen ist. Und sonst nirgends.
Deswegen sind die Healing Rooms auch falsch.
Bitte?
Deswegen sind die Healing Rooms auch falsch. Da gibt es eine ganze Bewegung weltweit.
Genau.
Das sind ja nicht Älteste, sondern wilde Vögel, die da irgendwie ihre Hände aufnehmen.
Genau. Der Kontext, wenn ich Glied einer Gemeinde bin, dann ist der Kontext von Heilung und wie Gott das bewirken will, die Ortsgemeinde, in der ich bin. Und das hat auch einen ganz logischen Grund. Also wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einreiben und über ihn beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten, der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Es ist also ein Dienst nur für Älteste, nur für die Gemeindeleitung. Und hier muss ich warnen, weil ich glaube, auch in unseren Gemeinden wird manches Mal gemeint, wenn Älteste kommen, über jemanden zu beten, dass sie ihm die Hände auflegen. Aber von Hände auflegen steht nichts in Jakobus 5. Sollten wir so nicht tun. Im Gegenteil, Paulus warnt einmal, dass man durch Handauflegen offensichtlich in eine Beziehung mit verborgenen Sünden treten kann. Und deswegen, Älteste kennen ihre Gemeindeglieder und wissen dann auch eher, wem sie die Hände auflegen, aber sie sollten vorsichtig sein damit. Und Hände auflegen sollte nicht inflationär gebraucht werden. Und Händeauflegung hat nichts mit Krankenheilung zu tun. Wir haben keine besonderen Hände und keine besonderen Kräfte in unseren Händen. Wenn es heißt, über jemanden beten, das ist ein zu schneller Schluss, den wir daraus ziehen. Ich bete über jemanden, also muss etwas von mir über dem sein, das sind wohl die Hände. Aber das steht so nicht. Wir meinen, weil die Apostel das vielleicht gemacht haben und der Herr Hände aufgelegt hat, aber nicht alles im Reich Gottes betrifft alle im Reich Gottes. Wisst ihr, genauso wie in einer Armee. Da gibt es verschiedene Einheiten. Und die Evangelien und vor allen Dingen die Apostelgeschichte, das sind ja die Parachuters, die Fallschirmspringer
vom Reich Gottes. In der Apostelgeschichte, da haben wir diejenigen, die als Erste abgesprungen sind, um das Reich Gottes aufzurichten. Die haben natürlich einen anderen Auftrag. Die Fallschirmspringer, die über Feindesland abspringen. Die haben einen anderen Auftrag, eine andere Vorgehensweise. Aber wenn die mal gelandet sind und die regulären Bodentruppen kommen hinterher, deren Auftrag unterscheidet sich dann wieder von den Pioniersoldaten. Und deswegen dürfen wir das, was in der Apostelgeschichte ist, nicht eins zu eins übertragen. Wir sind nicht die Fallschirmtruppen des Herrn, sondern wir sind die regulären Kräfte, bei denen ein anderes Vorgehen angesagt ist. Und das wird uns eben in den Briefen beschrieben, darunter auch in Jakobus 5. Und in 1. Timotheus, da warnt Gott uns davor, zu schnell die Hände aufzulegen. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden. Entschuldigung, das ist, die Stelle stimmt nicht. Ah ja, doch, insofern, jetzt habe ich es wieder. Wenn ich Hände auflege, dann kann ich auch mich dadurch dem aussetzen, was in der betreffenden Person drinnen ist. Und wir werden aufgefordert, dass wir nicht Gemeinschaft mit Dämonen haben sollen. Deswegen ist es wirklich unsinnig und grob fahrlässig, wenn es solche Heilungsgottesdienste gibt, wo einfach wahllos die Hände aufgelegt werden. Ich bin einmal bei so einer charismatischen Veranstaltung dabei gewesen, wirklich ganz bewusst, weil ich die Geschwister immer davor gewarnt habe und mir irgendwann gesagt habe, ich sollte auch mal sehen, wie das in der Praxis gemacht wird. Und dann habe ich geschaut und da sind die Geschwister, die sind einfach durch die Menge gegangen, haben allen möglichen Leuten die Hände aufgelegt und wer weiß, womit die sich da infiziert haben. Die selbst haben keine Ahnung, aber irgendwann kommt das zum Vorschein. Und deswegen soll man so vorsichtig sein mit Händeauflegungen. Die Hände lege niemandem schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Nämlich durch Hände auflegen kann das geschehen. Das war die 7. Beobachtung und die 8. Beobachtung, die wir machen. Wie gesagt, sind alles grundsätzliche Beobachtungen, die jetzt noch nicht alles konkret beantworten, aber die einfach einen Rahmen für unsere Thematik darstellen. Nämlich bei Gott genießt die geistliche Gesundung immer Priorität gegenüber der leiblichen Gesundung. Welches ist leichter, zu dem Gichtbrüchigen zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder stehe auf, nimm dein Bett und wandle. Auf dass ihr aber wisst, dass des Menschensohn Macht hat zu vergeben die Sünden auf Erden, sprach er zu dem Gichtbrüchigen, ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und das war das Wichtigere. Dass er damit gezeigt hat, die Sünden sind vergeben. Wir haben eine Mitarbeiterin, eine ganz feine Schwester in der Mongolei, die hat all unsere Kurse übersetzt, jetzt übersetzt sie die Kinderkurse ins Mongolische. Ganz viel Arbeit. Sarah heißt sie, die ist etwas über 40, mit 17 Jahren hat sie sich aufs Abi vorbereitet, große Pläne, sie wollte Sprachen studieren, Englisch und Russisch. Mit einmal fängt sie an zu stolpern, noch vor dem Abitur, und sie gehen zum Arzt und er stellt fest, MS. Und sie konnte nie studieren. Und sie sitzt im Rollstuhl und sie kann den Kopf bewegen und sie kann die rechte Hand bewegen. Und kommt aus ihrem Zimmer nicht raus, es sei denn, sie wird getragen. Und so sitzt sie seit Jahren in diesem Zimmer. Und in diesem Zimmer sitzt sie vor dem Computer und übersetzt unsere Kurse. Und all unsere Studenten, die Bibelkurse durcharbeiten, tun das, und das ist eine Frucht ihrer Hingabe und ihres Dienstes. Sie ist geistlich gesund geworden. Und ich habe Sarah gebeten, dass sie mir auf ein paar Fragen antwortet, die ich dann mal veröffentlicht habe. Und da sagt sie dann auch, am Anfang hat sie gebetet, dass Gott sie gesund macht. Und dann hat sie sich bekehrt. Und am Anfang hat sie noch weiter gebetet. Und irgendwann hat sie aufgehört, um Gesundung zu beten. Weil sie sich gedacht hat, was kann ich denn mehr bekommen, als ich jetzt habe? Ich darf ein Segen für Tausende von Menschen sein. Mehr kann mir doch nicht widerfahren. Mehr kann ich doch nicht gebraucht werden. Und sie hat aufgehört, um Gesundung zu beten. Sie ist so ein Vorbild für mich, weil sie erkannt hat, die geistliche Gesundheit hat Vorrang vor der körperlichen. Und wenn ein Mensch geistlich gesund geworden ist, dann ist die körperliche Gesundung. Wenn der Herr es schenkt, ist es schön, da ist man dankbar dafür. Wenn der Herr es nicht schenkt, dann ist das keine Tragik. Dann dürfen wir damit umgehen können. Der Herr hilft uns dazu. Das waren jetzt 8 grundsätzliche Beobachtungen. Wir schlagen noch einmal schnell diese Pfosten ein in der Wiederholung. Also erstens, Krankheit ist Bestandteil einer gefallenen Menschheit, Folge des Sündenfalls, der mühsame Weg zum Tod, das schmerzhafte Präludium zum unausweichlichen Hauptthema Tod. Die zweite Beobachtung, Krankheit und Tod ist so normal, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde in der Bibel grundsätzlich vorausgesetzt und manchmal auch explizit erwähnt wird. Die dritte Beobachtung, Krankheit ist eine von Paulus als normal empfundene Begleiterscheinung im Leben auch eines hingegebenen Christen. Die vierte Beobachtung, das Neue Testament ermutigt und fordert nicht bei anderen konkret nach Sünden als Krankheitsverursacher zu suchen. Die fünfte Beobachtung, gleichwohl erwähnt das Neue Testament die Möglichkeit, dass Christen erkranken, nicht nur an den grundsätzlichen Folgen von Sünde, sondern auch, weil man sich selbst nicht gerichtet hat und ignorant gegenüber persönlicher Sünde gewesen ist. Die sechste Beobachtung, wir sollen nicht bei anderen nach einem möglichen Kausalzusammenhang suchen, aber das Neue Testament ermutigt uns, bei uns selbst und nur bei uns selbst nach einem Kausalzusammenhang zu suchen. Und vielleicht gibt es keinen. Und dann wird der Herr uns das zeigen. Und dann werden wir ein leichtes und frohes Gewissen haben und es nicht dann zermürben. Aber die Frage dürfen wir uns durchaus stellen, dürfen dem Herrn stellen, Herr, dass ich jetzt krank im Bett liege, was möchtest du mir damit sagen? Sind da Dinge in meinem Leben, auf die du mich aufmerksam machen möchtest? Die siebte Beobachtung, solche Art praktizierte Krankenheilung geschieht in der Gemeinde und nicht in außergemeindlichen Veranstaltungen, sondern durch das Gebet der Ältesten und auch nicht durch Handauflegen, sondern durch Gebet. Und dann kommt Öl dazu, aber das werden wir gleich noch sehen. Und dann die letzte grundsätzliche Beobachtung, geistliche Gesundung hat immer Vorrang vor körperlicher Gesundung. Wozu ermutigt mich Jakobus also, wenn ich krank bin? Das Erste, wozu er mich ermutigt, nutze die Krankheitszeit zur Selbstprüfung. Es ist wirklich vielleicht einfach eine Gelegenheit, die Gott dir schenkt, die du sonst im Alltag nicht hast. Wann hat man schon die Gelegenheit, wirklich mal so sein Leben Revue passieren zu lassen, all die Beziehungen, in denen man steht, seine Ehe zu überprüfen, das Verhältnis zu den Kindern, das Verhalten in der Gemeinde. Gibt es Geschwister, mit denen ich im Clinch bin, wo Dinge nicht in Ordnung gebracht sind? Krankheit ist eine Zeit der Muße. Hört sich vielleicht blöd an, aber es ist ja wirklich so. Man hat nichts anderes zu tun. Und wenn die Krankheit nicht so schlimm ist, dass sie einem wirklich alle Gedanken raubt und man kann klar denken, dann soll man die klaren Gedanken auch sinnvoll nutzen. Das Krankenlager ist ein besonderer Ort. Die Zwangsruhe kann ich dazu nutzen, mein Leben vom Heiligen Geist durchleuchten zu lassen. Das Zweite, wozu Jakobus mich ermutigt, wenn ich krank werde oder krank bin, bittet die Ältesten um einen Besuch. Die Ältesten als Hirten der Herde sind von Gott ja zur Obhut und Pflege der Herde eingesetzt. In 1. Petrusbrief wird uns das gesagt, oder auch in der Apostelgeschichte 20, dass die Ältesten Aufseher sind über die Herde. Gott hat sie dazu eingesetzt. Das heißt, Älteste haben einen Blick auf die Schafe, die ihnen anvertraut sind. Und die sehen recht schnell, wenn ein Schaf anfängt zu hinken, wenn es hinten dran bleibt. Und deswegen verfügen Älteste über eine Kompetenz, die andere nicht haben. Und deswegen macht es Sinn, einfach mal auch die Ältesten ans Krankenlager zu rufen. Das Dritte, im konkreten Fall von Krankheit, falls Sündenerkenntnis da ist, bekennt einander die Sünden. Die Ältesten können dem Kranken durch behutsames, seelsorgerliches Fragen bei der Selbstbeurteilung helfen. Das sich eventuell anschließende Bekennen aber ist ein gegenseitiger Akt, nicht einseitig. Auch für die Ältesten bietet ein Krankenbesuch einen Anlass zur Selbstprüfung. Wenn man den Ältesten zu sich ruft, dann ist es nicht so, dass Gesunde zu einem Kranken kommen. Weil den Tod haben wir doch alle in uns, haben wir doch schon vorhin gehört, schon vor der Geburt an, wirkt derselbe Tod in allen von uns. Wir sind bereits im Prozess des Sterbens drinnen, auch wenn wir noch so vor Energie strotzen. Das heißt, wenn die Eltern zu einem Kranken kommen, da kommt ein Sterbender zum anderen Sterbenden. Wir sitzen alle im selben Boot. Und deswegen die Aufforderung, Jakobus sagt ja so, bekennt einander. Er sagt nicht zu den Kranken, bekennt den Ältesten die Sünden, sondern bekennt einander. Das heißt, die Ältesten kommen nicht dahin, um dem Kranken konkret so zu sagen, ich weiß, warum du krank bist. Ja, du bist eh schon ein Wackelkandidat der Gemeinde. Wir beobachten es schon seit einiger Zeit und das ist jetzt Gottes klares Sprechen. Sondern man kommt zueinander und miteinander fragt man den Herrn, Herrn, was haben wir übersehen? Und vielleicht endet es damit, dass der Kranke sich überprüft und er merkt, ich habe Gott alles bekannt. Und die Ältesten erkennen, oh, ich habe noch nicht alles bekannt. Und dann bekennen die Ältesten ihre Sünden und der Kranke muss keine Sünden bekennen, weil er es schon vorher getan hat. Das kann ja auch sein. Und das wäre absolut biblisch. Bekennt einander eure Sünden, wenn noch unbekannte Sünden da sind. Das vierte, wozu wir konkret eingeladen werden, unter dem Gebet der Ältesten wird die Arznei eingenommen. Das Gebet drückt dabei aus, dass wir uns vertrauensvoll an den Schöpfer der heilenden Wirkstoffe in der Arznei wenden, in dem Wissen, dass auch unter Zuhilfenahme von Medikamenten alleine Gott Heilung schenken kann. Ja, wo ist denn jetzt das Öl geblieben? Da ist doch auch die Rede von Öl. Was sollen wir denn mit dem Öl machen? Und ich glaube, auch in unseren Gemeinden wird mit Öl gesalbt. Aber da ist die Frage, wie machen wir das? Welches Öl nehmen wir denn? 5W30? Oder Pfefferminzöl? Oder Rapsöl? Oder Kürbiskernöl? Die Bibel sagt nichts dazu. Warum sagt die nichts dazu? Wer schon mal in Israel der weiß, dass man in Israel für gutes Geld sehr kleine Fläschchen mit sehr gewöhnlichem Öl, aber aus dem Heiligen Land kaufen kann. Und manche Gemeinden, die bestellen sich über Internet dieses Öl für die Krankensalbung. Ist ein Unsinn. Dann hätte Gott uns das gesagt, wenn er ein bestimmtes Öl hier im Blick hätte. Warum schweigt denn das Neue Testament, warum schweigt Jakobus hier sich über das Öl aus? Er spricht von Ölsalbungen, aber er sagt nicht mehr, was für ein Öl. Das hat einen ganz konkreten Grund. Es gibt zwei Worte für Salben. Das eine Wort heißt Alepho und das kommt von dem Wort Lipo und Lipo heißt Fett. Also Alepho, dieses Wort für Salben bedeutet einfetten. Ein Öl ist ja Fett. Sonnenschutzcreme, das ist ja eigentlich Öl. Damit kann man auch gesalbt werden. Aber das macht keinen Sinn. Wenn du in Urlaub nach Spanien fährst und nimmst das Sonnenschutzöl und tropfst dir davon 3 Tropfen auf den Kopf, sondern du reibst es ein, du salbst dich richtig ein. Das ist das eine Wort, was für Salben verwendet wird. Und das andere Wort heißt Chrio, daher kommt Christus. Im Hebräischen Maschach, Salben, und daher kommt Mashiach, Messias, der Gesalbte. Und das sind unterschiedliche Worte. In der antiken Medizin weiß man, dass Öle tief in den Körper eindringen und die im Öl gelösten Wirkstoffe damit in den kranken Körper hineintragen. Und deswegen, das Salben im buchstäblichen, nicht übertragenen Sinne ist mit dem Wort Alepho gemeint. Um eine heilende Wirkung zu erzielen, wird im Neuen Testament eben dieses Wort Alepho verwendet. Das bedeutet also, in dem Öl sind bestimmte Wirkstoffe enthalten und die massiert man ein und das Öl, das trägt dann die Wirkstoffe in den Organismus hinein, weil wir eine dicke Haut haben, sonst kämen die nicht hinein. Und durch das Öl wird das alles weicher und empfänglicher gemacht. Und das andere Wort für Salben, das kommt eigentlich nur im übertragenen, im religiösen Sinne vor. Da, wo Priester, Propheten, Könige eingesetzt werden. Und die werden nicht gesalbt, damit sie gesund werden, sondern damit sie in dieser Position jetzt bestätigt sind. Und was meint ihr, welches Wort jetzt der Jakobus hier verwendet? Er nimmt das Wort Alepho, einmassieren. Wenn jemand krank ist, dann rufe er den Ältesten zu sich und sie sollen ihn dann einmassieren mit Öl. Galenus von Pergamon, der ist 129 geboren und 129 gestorben in Rom, der war ein berühmter Mediziner und der hat einmal gesagt, und so ist es damals praktiziert worden, Öl ist das beste aller Heilmittel gegen Lähmung. Man hat damals einfach Öl verwendet, weil man in dem Öl die verschiedenen Wirkstoffe gelöst hatte und so in den Körper hineingetragen hat. Und nach dem antiken Arzt Galenus von Pergamon wurde sogar die Wissenschaft, der wissenschaftliche Zweig der Zubereitung von Arzneimitteln und Kosmetika benannt, nämlich die Galenik. Also bis heute ist das durchaus ein Begriff. Und auch heute glaubt man, dass das durch Öle Wirkstoffe ein in den Körper kommen. Nehmt Pfefferminzöl. Das ist eine tolle Sache. Ich habe meistens im Auto so ein Fläschchen Pfefferminzöl. Und wenn ich Kopfweh habe, dann reibe ich mir so ein paar Tropfen hin. Ich träufle sie mir nicht aufs Haar. Ich reibe sie mir hier auf die Stirn. Und was da drinnen ist, in diesem Öl, das dringt dann ein und das Kopfweh, das nimmt einfach ab. Das ist praktizierte Galenik. Und das Rio-Eben ist ausschließlich zur kultischen Verwendung. Werfen wir mal einen Blick in die antike Apotheke. Einfach in der Kürze ist ein paar Heilöle aus biblischen Zeiten. Zedernöl hat es gegeben und auch heute weiß man, wozu das Zedernöl ist. Das hat man damals verwendet zur Behandlung von Leprakranken, zur Desinfektion jener, die mit Leichen arbeiten mussten, Behandlung von Tuberkulose, Dermatitis und anderen Hautkrankheiten. Dann hat es Zimtöl gegeben. Und Zimtöl hat man dann verwendet, weil es eine starke antibakterielle Wirkung hat. Auch unterstützt es die Immunfunktionen. Als nächstes dann Sandelholzöl. Das hat man verwendet, weil es stärkend für das Herz ist, für das Lymphsystem, die Nerven beruhigt. Ja, das war das Sandelholzöl. Dann Myrrhenöl hat man damals verwendet. Das war zur Erleichterung oder zur Dehnung des Gewebes. Dann im Zusammenhang mit der Geburt wurde das dann verwendet. Zypressenöl hat man verwendet, hat den Kreislauf unterstützt, hat geholfen bei Stauungen in den Venen und im Lymphsystem. Rosenöl hat man verwendet. Und das waren all die verschiedenen medizinischen Präparate, die man damals hatte, weil Rosenöl blutstillend gewesen ist. Bei Hautverletzungen hat man das verwendet. Myrtenöl hat man verwendet, es war hilfreich bei Erkrankungen der Atemorgane. Weihrauchöl hat man gehabt, es war bei Bauchschmerzen, Brustschmerzen, gegen Cholera, Gegenmittel bei Vergiftungen und so weiter. Also wir haben da einen Blick jetzt geworfen in die antike Apotheke. Und wenn du in der Antike in eine Apotheke gegangen bist, dann hast du nicht Paracetamol und Gelonida und sonst was gekauft, sondern da hast du Sandelholzöl und Rosenöl, Myrtenöl und Weihrauchöl und so weiter gekauft. Das waren einfach die damals gebräuchlichen Medikamente gewesen. Und jetzt liest sich das schon ein bisschen anders. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Heilöl einreiben und über ihn beten. Das heißt, oder auch im Talmud, heißt es einmal, mische Wein und Öl und treibe den Kranken am Sabbat damit ein. Wozu Jakobus hier letztlich auffordert, ist nichts Mystisches. Und deswegen verwende ich kein Öl, weil Öl heute in der Regel kein gebräuchliches Heilmittel mehr ist, sondern wir haben andere Öle. Bei uns sind die Wirkstoffe heute meistens in Tablettenform gelöst. Und ich muss niemanden mehr einreiben, damit die Wirkstoffe in ihn hineinkommen, sondern es genügt, wenn er eine Tablette nimmt. Aber Jakobus sagt, bete. Bete, wenn du die Medikamente einnimmst. Weil wer hat denn dafür gesorgt, dass die Wirkstoffe, die dir helfen, sich in Tablettenform binden und im Leib oder im Körper durch die Verdauung wieder lösen lassen und dir zugutekommen? Gott hat sich das so ausgedacht. Deswegen, wenn du ein Medikament nimmst, dann bete. Jakobus 5,14 spricht von einem Medikament, welches von den Ältesten unter Gebet verabreicht wird. um damit auszudrücken, dass nur durch Gottes Gnade dieses Heilmittel und diese Therapie bewirken können, wozu sie zubereitet wurden. Es geht nicht um die Verabreichung eines kultischen Mittels, sondern es geht um reale Medizin. In Jakobus 5, 14 bis 16. Deswegen steht da das Wort Salben einfetten, einmassieren, dafür sorgen, dass das Medikament so eingenommen wird, dass die Wirkstoffe freigesetzt werden. Diese Heilung aus Glauben schließt nicht Medikamente und Therapie aus, sondern schließt sie ausdrücklich ein. Und damit sind wir auf einem guten biblischen Weg. Letzte Woche sind Eltern in Österreich verurteilt worden, deren Kind mit 13 Jahren gestorben ist, weil sie aus Glauben nicht ins Krankenhaus gegangen sind. Das ist eine Frucht von unbiblischem Denken. Sie haben es gut gemeint. Sie haben gedacht, das sei biblischer Glaube. Und sie haben wahrscheinlich manches von dem, was wir heute gehört haben, nicht gewusst, sonst hätten sie nicht diesen Fehler gemacht. Wenn sie gewusst hätten, was Jakobus in Kapitel 5 in den Versen 14 bis 16 gemeint hat, dann wären sie erst recht mit ihrem Kind rechtzeitig ins Krankenhaus gefahren und hätten die ganze Zeit gebetet, dass der Herr dem Arzt Weisheit und Kunstfertigkeit schenkt, das Kind richtig zu behandeln. Jetzt haben wir so ein bisschen am Jakobusbrief gekratzt. Es war kein Überblick. Ich hoffe, es war ein Appetitanreger, dass ihr weitermacht. Ein Brief, der für Baustellen geschrieben ist und der uns beibringen will, wie wir uns auf der Baustelle unseres Lebens und auf den Baustellen unserer Gemeinde verhalten. Danke für eure Aufmerksamkeit.